Willkommen bei Zukünfte Bildung, dem Podcast, der die Kraft der Imagination für eine vielfältige und nachhaltige Zukunft erkundet. Begleiten Sie uns, während wir uns mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der kulturellen Nachhaltigkeit und Bildung für die Zukunft auseinandersetzen. Entdecken Sie alternative Zukunftsvisionen und entwickeln Sie gemeinsam mit uns Handlungsmöglichkeiten für eine Welt des Wandels. Tauchen Sie ein in die Zukunft als Möglichkeitsraum mit Zukünfte Bildung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Zukünfte Bildung. Mein Name ist Carmen Sippel und ich darf an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich den UNESCO-Lehrstuhl für Zukünfte Bildung leiten. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit der Schriftstellerin Melanie Leibl über ihr neues Buch mit dem Titel Na sowas. Herzlich willkommen, Melanie.
Danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist vom Beruf Sprachkünstlerin. Als studierte Übersetzerin und Kommunikationswissenschaftlerin arbeitest du, ja, mit Sprache. Ein Großteil deines sprachkünstlerischen Werkes richtet sich an Kinder in Bilderbüchern, Kinderromanen, Lyrik und Sachbüchern. Dafür wurdest du ja auch schon vielfach ausgezeichnet, unter vielem anderen mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis, dem Wissenschaftsbuchpreis und dem Leserstimmenpreis. Heute hast du uns dein allerneuestes Bilderbuch mitgebracht mit dem sehr sprechenden Namen Na sowas. In dieser Geschichte verleihst du deine Erzählstimme einem schwarzen Vogel, der vielen Menschen leider nicht sonderlich sympathisch ist, einem Kolkraben. Warum gerade einem Kolkraben?
Ja, Carmen, diese Frage ist gleich in mehrerlei Hinsicht spannend. Denn einerseits ist die wilde Kra ja nicht der erste große schwarze Vogel, dem ich in einer Geschichte Aufmerksamkeit und eine tragende Rolle schenke. Es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich im Wienerwald wohne, wo viele, viele Krähen und Raben unterwegs sind, auch jetzt den ganzen Sommer waren. Jetzt im Herbst natürlich umso mehr. Und da war früher in meinem Werk bereits mal eine rundum eigenwillige Krähe in dem Bilderbuch von der Krähe, die einen Vogel hat, für das Alexander Strohmeier die Illustrationen beigesteuert hat. Und es gab erst kürzlich eine unbewusst technologieaffine Elster im Bilderbuch-Comic Superglitzer, das ich gemeinsam mit Nele Brönner gemacht habe. Also Rabenvögel scheinen für mich generell naheliegend zu sein. Und auf der anderen Seite rüttle ich generell gern an Sichtweisen, die sich bei uns Menschen hier in Mitteleuropa über die Jahrhunderte so richtig schön verfestigt haben. Da gehört auch die Antipathie bzw. die Aversion gegenüber Krähen, Kolkraben und Co. dazu. Unsere meist düsteren Erfahrungen und Beobachtungen, wir nehmen sie ja wahr als irgendwas zwischen aasfressenden und saatgutglaubenden Untieren, denen stehen inzwischen nämlich ziemlich fundierte Ergebnisse aus der Verhaltensforschung gegenüber. Also wirklich pure, glasklare Wissenschaft, und die wiederum schreibt Rabenvögeln neben einer ganz starken sozialen eine verblüffende kognitive Intelligenz zu. Ja, das geht sogar dahin, dass sie Werkzeuge nutzen oder Dinge tatsächlich nachgewiesenerweise einfach zu ihrem Amüsement, zum Spaß machen. Rabenvögel sind also außergewöhnlich kluge Tiere. Das hat mir für diese Geschichte schon einmal sehr, sehr gut gefallen. Und dann kommt dazu, dass sie durch ihre Flugfähigkeit den entscheidenden Überblick haben über allerlei Situationen und Konstellationen, wie eben auch in unserem Zoo.
Kannst du uns ganz kurz die grundlegende Idee der Geschichte erzählen, die im Buch ja die wilde Kra erzählt?
In einem Satz zusammengefasst, das ist so der berühmte Elevator Pitch, ja, die Idee auf einem Post-it, da wäre wahrscheinlich nicht sowas eine Geschichte, die unterschiedliche Auffassungen und Konzepte von Freiheit verhandelt. Ganz zu Beginn, wenn man das Buch aufschlägt, sieht man ja die wilde Kra frei wie ein Flatter, wie sie selber sagt, über den vom Morgenrot gefärbten Himmel fliegen. Und man sieht, wie sie sich ihres Lebens freut, wo sie tun und lassen kann, was sie will. Und sie erzählt uns aber, dass ihre Freude ein bisschen getrübt ist durch eine plötzliche nächtliche Erkenntnis. Und die Erkenntnis betrifft den Freundeskreis im Tiergarten. Obwohl die wilde Kra dort schon seit Ewigkeiten ihre Runden dreht, für ein Schwätzchen hier und eine mitgenaschte Futterration dort, Ist dir bislang tatsächlich noch nie aufgefallen, dass die Tiere im Zoo eben alles andere als frei sind? Also zumindest, wenn man es mit ihren Augen betrachtet, den Augen eines sprichwörtlich freien Vogels. Ja, das macht die wilde Kra fest entschlossen, die Tiere dort rauszuholen. Sie hat eine Petition vorbereitet für die Menschen und will nun möglichst viele der ZoobewohnerInnen davon überzeugen, dieses Papier auch zu unterzeichnen.
Du nimmst also in diesem Buch die Erzählperspektive ein, die man die Vogelperspektive nennt. Wie verändert bzw. wie beeinflusst die Vogelperspektive denn dein Erzählen?
Ich fand es ganz wunderbar, mit der wilden Kra fliegen zu können, weil ihre Vogelperspektive mir selbst eine Extraportion an Freiheit verschafft. Weil indem ich durch die Augen eines großen schwarzen Vogels blicke und aus seinem Mund, mit seinem Schnabel erzähle, kann ich meine eigene moralische Position Tiergärten gegenüber hintanstellen. Die wird komplett zweitrangig. Und anstatt selbst zu verhandeln, ob ich persönlich Zoos nun gut finde oder das genaue Gegenteil von gut, kann ich das die Tiere machen lassen. Ob die sich dann letztendlich einig werden oder nicht, ist dann wieder eine ganz andere Frage.
Sehr spannend, dieser Perspektivenwechsel im Zoo. Die Geschichte spielt also in einem Tiergarten, einem Zoo. Welche Tiere treten denn da als Figuren in der Geschichte auf? Und wie stellst du ihre Perspektive dar?
Ich hatte für dieses Buch ja wieder eine ganz, ganz großartige Illustratorin an meiner Seite, Linda Schwalbe. Und Linda und ich haben uns lange darüber unterhalten, welche Tiere denn mitspielen dürfen und wo diese Tiere in dem Zoo tatsächlich auch leben und untergebracht sind. Und wir sind beide draufgekommen, wir wollen eine möglichst große Bandbreite zeigen. Unterschiedliche Arten der Zoohaltung, der Tierhaltung im Zoo, in Volieren, in Aquarien und Terrarien. Wir wollten aber auch unterschiedlich dimensionierte Tiere mitspielen lassen und unterschiedliche geografische und klimatische Zonen repräsentieren. So, das waren unsere konzeptionellen Eckpfeiler und zwischen diesen Eckpfeilern hat es dann natürlich nur eine Auswahl an Zootieren tatsächlich als Akteure ins Buch schaffen können. Aber da sind immerhin dabei Erdmännchen, Pinguine, ein Orang-Utan, es gibt die Klassiker im Zoo, ohne die es einfach nicht geht, wie Giraffen, Flamingos, Leoparden, Elefanten und Flusspferde. Dann gibt es aus der Gruppe der Insekten eine Gottesanbeterin. Es gibt natürlich auch einen grünen Baumpython. Lindas großes Lieblingstier, die Wüstenrennmaus, ist natürlich vertreten. Großes, kleines Lieblingstier. Es gibt eine Vogelspinne. Und es gibt einen geretteten und gesund gepflegten Habichtskauz. Ja, und nicht zuletzt gibt es einen Guppi, damit auch ein Fisch seine Berechtigung in dieser Geschichte bekommt. Und dieses Personal hat in der Geschichte kleinere und auch größere Sprechrollen. Rein auf der Bildebene ist natürlich noch viel mehr zu sehen. Bei meiner textlichen Darstellung, also auf der Textebene, gibt es einen gewissen Verfremdungseffekt, weil die tierischen DarstellerInnen ein ungewohntes bis ungewöhnliches Vokabular verwenden. Sie bezeichnen sich nämlich als Viechs, also Viecher, Viechs, Tiere, und ganz bestimmt nicht mit den Namen, die wir Menschen ihnen gegeben haben. Sie verwenden Namen, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie sie selber wählen würden. Und dann habe ich versucht, mir auszudenken, wie würde denn ein Tier, ein Viech, sich seinen Namen selbst wählen, und bin natürlich sofort auf die onomatopoetische Ebene gekommen. Das heißt, viele Tiere heißen so wie ihre Lautäußerungen. Andere Tiernamen leiten sich ab von den Geräuschen, die die Tiere, die Viechs in der Bewegung machen. Und wieder andere sind von markanten Eigenschaften auf ihrer Verhaltensebene geprägt. So, die Tiere haben sehr vielfältige Namen. Für die Menschs sind das dann wiederum Namen aus der Wahrnehmung der Tiere, die damit zu tun haben, wie diese Menschen den Tieren begegnen oder welchen Mehrwert diese Menschs für die Tiere bringen. Da gibt es einerseits die Nyamnams, das sind die, die fürs Bereitstellen des Futters verantwortlich sind. Und dann gibt es natürlich ganz wichtig im Zoo die Schauwaus. Und da kann man sich denken, okay, Schauwau, das muss irgendwas mit dem Besuchen und Bestaunen dieser Tiere zu tun haben.
Und ich vermute, dass dieser Verfremdungseffekt auf der Erzählebene, auf der sprachlichen Ebene, auch auf der Bildebene eine Entsprechung findet. Also wie geschieht diese Darstellung auf der Bildebene?
Wie wir uns auf die Suche nach einer perfekten Illustratorin, einen perfekten Illustrator für dieses Buch gemacht haben. Die Geschichte war ja tatsächlich, der Text war vor dem Bild da, hat uns Linda Schwalbes Arbeit sofort für sich eingenommen, weil ihr Blick auf Dinge nicht der gewohnte ist. Sie hat einen ganz, ganz großartigen Verfremdungseffekt in ihrem gesamten Werk, auf der Farb- wie auf der Formebene. Und das zeigt sich auch ganz, ganz stark in Nazovas. Das zeigt sich in den Menschen, die wir in Nazovas auftreten lassen. Und das zeigt sich natürlich auch in den Viechs. Und zu den Menschen vielleicht noch ein Satz, der mir persönlich wichtig ist. Auch hier war ein sehr, sehr großes Anliegen, Diversität auf allen Ebenen zu zeigen. Wir wollten die TierpflegerInnen und die ZoobesucherInnen in der ganzen Bandbreite des Menschseins in Bilder gießen. Wir wollten das aber auf eine so selbstverständliche Art und Weise machen, dass man nicht dran denkt, ah, schau, hier ist der Mensch mit Behinderung, ich mache meinen Hackerl, der ist eine Geschichte, hier gibt es einen Menschen, der trägt ein Kopftuch oder ist mit einem Rollator unterwegs. Wir wollten, dass das alles ganz harmonisch und organisch in dieses Bild fließt und das ist Linda ganz, ganz großartig gelungen. Also diese Diversität spricht auch ganz stark für dieses reale Bild der Menschheit, denn viel zu sagen bekommen diese menschlichen Wesen in unserer Geschichte ja tatsächlich nicht.
Als Leserin muss man natürlich auf diese Weise erraten, eben durch diese besondere Sprache und die besondere Darstellung, um wen es sich dann jeweils eigentlich handelt, um welches Tier zum Beispiel. Aber dafür erhält man dann im Extra für Neugierige am Ende des Buches eine Art Auflösung, kann man sagen, eine Legende. Was ist denn genau die Idee hinter diesem Ratespiel?
Ja, spannend, weil für mich war ja dieses Ratespiel im ersten Moment gar keine Intention, sondern es kam wahrscheinlich ganz natürlich aus dem sprachlichen Kniff, der ja eine konzeptionelle Entscheidung und eine Notwendigkeit für mich war. Aber es stimmt schon, wer das Buch liest oder vorliest, und da gibt es ja inzwischen auch schon zahlreiche Rückmeldungen aus unserem Publikum, hat tatsächlich diesen ersten Moment der Irritation. Aufgrund der Sprache, aufgrund dieses Perspektivenwechsels zwischen Viechs und Mensch. Und diese Reaktionen und Rückmeldungen unseres Publikums zeigen aber auch, dass man von diesem ersten Moment, wo man sich denkt, so, hä, für gewöhnlich sofort in ein Aha switcht und dann einfach sagt, ah, okay, ich bin jetzt quasi auf der anderen Seite des Zauns oder auf der anderen Seite des Glas, der Glasscheibe des Aquariums. Und man beginnt diese Viechs für ihre ungewohnte Sicht der Dinge lieb zu gewinnen und sich mit den sprachlichen Eigenheiten der Geschichte anzufreunden. Also die sind wie so eine emotionale Brücke, die uns auf die andere Seite lockt und versucht, unseren Blick zu öffnen. Dieses Extra für Neugierige, das du angesprochen hast, Carmen, ist von uns Buchmacherinnen ja weniger als des Rätsels Lösung gedacht, weil dieses ergibt sich ja bereits auf der Bildebene, denn das Buch ist ja sehr üppig illustriert. Es soll vielmehr zeigen, wo welches Zootier ursprünglich bzw. eigentlich herstammt und was seine sich daraus ergebenden natürlichen Bedürfnisse bzw. Ansprüche an den Lebensraum wären. Weil die Tatsache, dass die Erdmännchen da so selbstverständlich auf ihrem Hügel im Zoo ihre Erdmännchensachen machen, sagt ja nichts darüber aus, wie sie sich in der freien Wildbahn bewegen würden, wie groß ihr Radius wäre, ob ein kühler Herbsttag wie heute tatsächlich ihren Vorlieben entspricht. Und dafür wollten wir die Basis schaffen.
Das ist sehr spannend. Das heißt, die Geschichte erfahren wir eigentlich aus der Perspektive der Tiere. Aber es kommen ja nicht nur Tiere, sondern auch Menschen vor. Erzählst du uns, wo und wann und welche Rolle die in der Geschichte jetzt dann eigentlich noch spielen können?
Ja, die Bühne gehört ja ganz klar den Tieren. Speziell am Anfang, wo der Zoo noch geschlossen hat. Da sind einige TierpflegerInnen unterwegs, die bewegen sich aber so mehr oder weniger hinter den Kulissen. Und es gibt praktisch keine verbale Interaktion zwischen diesen Niamnams, also den Futterbringern, und den ihnen anvertrauten Viechs. Und dann später, wie sich dann die Tore des Zoos öffnen, strömen natürlich massenhaft BesucherInnen in den Tiergarten, die Schauwaus. Und diese Schauwaus werden von den Zootieren auf eine Art und Weise kommentiert, die unseren Leserinnen bekannt vorkommen dürfte. Es sind nämlich mehr oder weniger dieselben Stehsätze, die wir Zootieren gegenüber verwenden. Zum Beispiel, wenn man kommt und man möchte irgendwie den frisch geborenen Panda ansehen und der Panda hat aber gerade so diese, nimmt sich gerade heraus, dass er vielleicht schläft oder sich verkriecht oder hinter der Scheibe die Gottesanbeterin ist uns zu wenig aktiv und wir klopfen vielleicht an diese Scheibe, was man natürlich nicht machen sollte. Dieser Spieß wird umgedreht und die Tiere wollen eigentlich, dass die Schauwaus immer lustiger und präsenter und fitter sind, um ihren eigenen Ansprüchen an Unterhaltung zu genügen. Das heißt, die Viechs gehen davon aus, dass alle diese Menschen zu ihrer Bespaßung da sind und zu ihrem Zeitvertreib. Und damit halten sie uns selbst einen Spiegel vor.
Im Anhang zum Buch erfahren wir ja dann noch mehr über den Zoo als Lebensraum und wir erfahren auch etwas über die Perspektiven der Tiere und der Menschen, von denen du uns jetzt erzählt hast. Das heißt, es gibt einen sachlichen Informationsteil zu einer fiktiven, erzählten Geschichte. Warum ist es dir besonders wichtig, diese Sachinformationen anzufügen?
Ich glaube, dass man unsere Geschichte ja einerseits bloß zur Unterhaltung lesen kann. Also als Einschlafgeschichte, als Aufwachgeschichte, um sich die Zeit im besten Sinne zu vertreiben. Man kann natürlich über diese Thematik und über dieses Grundkonzept der Freiheit und des Eingesperrtseins oder Nicht-Eingesperrtseins auch nachdenken und gemeinsam sprechen und philosophieren. Und dann kommt man sehr rasch in eine Ebene, wo wir festgestellt haben, dass man einfach ein bisschen sachlichen Unterbau braucht, um hier vernünftig nachdenken und diskutieren zu können. Weil das Thema Freiheit ist ja eins, das nicht gerade einfach fassbar ist. Das Thema Zoo gehört für mich genauso dazu. Ich habe schon kurz anklingen lassen, ich war froh, keine Stellung beziehen zu müssen, weil ich es immer noch nicht könnte, obwohl ich mich jetzt sehr, sehr intensiv auch mit anderen Konzepten der Tierhaltung befasst habe und schon lange befasse. Und wir merken jetzt auch schon bei den ersten Buchbesprechungen, dass uns immer wieder so ein bisschen vorgeworfen wird, wir würden keine Stellung beziehen. Es käme am Schluss des Buches nicht klar zum Ausdruck, ob wir Zoos nun empfehlen oder hinter Zoos stehen oder nicht. Und ich finde das sehr schön, dass die RezensentInnen das so sehen, weil genau das wollten wir auch zum Ausdruck bringen. Keine Stellungnahme, keinen moralischen Zeigefinger, kein Schimpfen auf dem Zoo, kein Verherrlichen des Zoos, sondern eine neutrale Sicht der Dinge, so neutral eine Sicht der Dinge aus einer fiktiven Tierperspektive tatsächlich sein kann, aber das ist eben der erzählerische Kniff, sondern ja, einen Anstupser. Einen Anstoß für eine Meinungsbildung, die dann ohnehin bei jedem und jeder Einzelnen erfolgt, wenn die Geschichte dann langsam und hoffentlich lange nachwirkt, auf einer ganz anderen Ebene.
Das macht ja das Buch tatsächlich zu einem Möglichkeitsraum, in dem man als Leserin oder Betrachterin für sich selbst verschiedene Möglichkeiten von Perspektiven entdecken kann, uns vorstellen kann. Das heißt, die Leserinnen können die Geschichte genießen, sie können aber auch etwas lernen, indem sie sich mit dieser großen Frage zum Beispiel der Freiheit auseinandersetzen. Was empfiehlst du Pädagoginnen, die das Buch in der Schule mit Schülerinnen lesen wollen?
Ja, Carmen, mir gefällt dieses Wort Möglichkeitsraum, das du gerade verwendet hast, weil ich glaube ja, jedes Buch ist ein Möglichkeitsraum und ich versuche, wenn ich Lesungen mache mit meinen Büchern, diese Möglichkeitsräume schon immer so ein bisschen anzumoderieren oder aufzumachen, wenn Zeit ist, mit den Kindern tatsächlich auch zu betreten. Das ist immer großer, großer Spaß und große Freude und große Überraschung, was in diesen Geschichten steckt. Ich glaube, als tatsächlich ausgebildete Pädagogin wird man in diesem Buch eine ganze Fülle entdecken. Aber wenn du jetzt von mir so einen kleinen Tipp hören möchtest, ich glaube, ein guter Einstieg in die Thematik könnte über das Sprachspiel erfolgen. Weil das scheint auch der Aspekt zu sein, der unserem kindlichen Publikum am meisten und unmittelbarsten an der Geschichte Spaß macht. Linda Schwalbe und ich haben den Tieren, den Viechs, ja bloß das Aussehen und den Namen gegeben, die wir uns für sie vorstellen könnten. Aber bestimmt finden sich noch viele, viele andere sprechende Namen für die wilde Kra und die anderen Viechs. Ja, genauso für die Menschen in Nazovas. Oder die Menschs, wie die wilde Krasi nennt. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, an dem eine Schulklasse schon mal losstarten könnte. Ja, vielleicht sogar in Verbindung mit einem tatsächlichen Besuch im Zoo. Wie ihn ja auch die Schulklasse in unserem Buch absolviert, die dort zum Forschen ist und ganz eifrig Notizen macht und Bilder zeichnet. Ausströmen, ausschwärmen und schauen, wie man sich als Schauwau in einem Zoo fühlt.
Das heißt, mit dem Bilderbuch Nazovas gelingt auch forschendes Lernen Und deshalb, Melanie, letzte Frage. Was hat denn Wissenschaftsbildung mit Zukunftsbildung zu tun?
Ich kann es vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung formulieren, dass Wissenschaft die Basis schafft, tatsächlich um sich auszumalen, was überhaupt möglich sein könnte und welche Wege in die unterschiedlichsten Zukünfte führen könnten. Weil ich glaube, je weiter der eigene Horizont ist und je mehr man weiß, desto mehr kann man sich auch vorstellen, jetzt in Möglichkeitsräumen, aber vielleicht sogar in Unmöglichkeitsräumen. Und speziell in diesen Unmöglichkeitsräumen findet vielleicht oft die radikalste Form der Zukunftsbildung statt, indem wir uns Dinge vorstellen, von denen wir uns noch gar nicht vorstellen können, dass man sie sich vorstellen kann.
Herzlichen Dank für den Einblick in deine Bilderbuchwerkstatt und für das Gespräch hier im Podcast Zukunftsbildung.
Die wilde Kra und ich sagen Danke für die Einladung.